Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Servus miteinander, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike Magazins. Ja, heute wollen wir ein bisschen schwelgen in grandiosen Fahrraderlebnissen, die man so im Verlaufe seines Rennradfahrerlebens sammeln kann. Es geht um das Thema Bucketlist für Rennradfahrer. Ganz konkret wollen wir einerseits mal über die Pläne sprechen, die meine Kollegen Erik, Christian und ich haben. Hallo zusammen erstmal an Erik und Christian.
Moin moin.
Hallo.
Und wir wollen aber natürlich auch die Frage stellen, wie sinnvoll ist es eigentlich, so eine Bucketlist zu erstellen, also so eine To-Do-Liste, was man abhaken will, und gibt es irgendwie allgemeingültige Sachen, die da mal grundsätzlich schon mal für alle Rennradfahrerinnen und Rennradfahrer reingehören, oder ist das eine zutiefst individuelle Sache, und was muss eigentlich ein Ziel erfüllen, dass es wert ist, auf eine Bucketlist geschrieben zu werden. Und ja, da wollen wir drüber sprechen, und vielleicht ist das tatsächlich auch schon die erste Frage an meine Kollegen. Habt ihr eine Bucketlist tatsächlich geschrieben, oder ist das etwas, was bei euch nur im Kopf existiert?
Eher im Kopf, aber für heute natürlich mal so mir 5 Sachen aufgeschrieben, die auf jeden Fall noch passieren müssen in diesem Leben. Bei deiner Anmoderation gerade habe ich so überlegt, was muss man eigentlich als Rennradfahrer mal erlebt haben? Und da stand bei mir, der erste Gedanke war ein Hungerast. ist kein schönes Erlebnis, aber es, finde ich, gehört auf die Bucketlist eines jeden Rennradfahrers.
Kann man direkt auch noch Sturz dazu schreiben, also die ganzen angenehmen Dinge.
Ja.
Ja, nein, wir wollen eigentlich ja eher über positive Ereignisse und Erlebnisse sprechen. Wie ist es bei dir, Brunki? Handschriftlich irgendwo festgehalten oder im Kopf?
In 2 Meter großen Lettern an die Wand geschrieben. Nein, Quatsch. Die existiert tatsächlich hauptsächlich in meinem Kopf. Die ändert sich auch. Die ist in stetem Wandel. Und das Schöne, muss ich auch bei der Anmoderation dran denken, es ist ja nicht nur in Erinnerungen schwelgen, es ist ja auch vor allem, Bucketlist ist ja das, was man noch vorhat. Also sozusagen in den Träumen schwelgen und sich ausmalen, wie geil das ist, XY mal endlich zu machen nach all den Jahren. Ja, und vor allem diese ewige, ja, das mache ich dann nächstes Jahr. Nächstes Jahr, wenn die Form gut ist, mache ich, es kommt leider Gottes immer so viel dazwischen, dass wenn man die Chance hat, irgendwas zu machen, dann kann man nur sagen, mach it, Otze. Also, man weiß ja nie, was kommt. Also von daher.
Mhm. Vielleicht ganz kurz doch tatsächlich mal zurück, wenn ihr was auf der Bucketlist hattet und dann realisiert habt, war das in der Regel so, dass es die Erwartungen erfüllt hat? Oder war das dann, okay, das habe ich mir jetzt noch ein bisschen spektakulärer vorgestellt? Oder anders gefragt, sind vielleicht auch gerade die Sachen, die nicht ewig vorausgeplant sind, manchmal die allerbesten?
Also ich glaube, das erste Mal am Stifter Joch, das war schon ziemlich geil. Also muss man sagen, man, es ist zwar, man hat sehr viel Zeit, darüber nachzudenken, bis man dann oben ist und wie geil das gerade ist. Also da hat man schon ein bisschen Vergnügen unterwegs, gerade wenn man jetzt eher am Anfang seines Rennradfahrerlebens steht und vielleicht jetzt nicht die allerbesten Bergbeine an dem Tag mitbringt, aber dann so diese, keine Ahnung, ins Hochtal kommen und dann geht's hinten nochmal weiter und nochmal weiter und denkst du irgendwie, oh, das ist aber ganz schön weit, und wenn du dann wieder runterfährst und siehst ganz unten Leute, die erst wieder hochfahren, denkst du, die haben auch noch einiges vor sich. Nee, das ist schon ganz nice, also finde ich. Also, dass ich jetzt wirklich mal enttäuscht wäre von irgendeinem, was ich mir ewig vorgenommen habe, dafür wüsste ich jetzt nicht, mich dran zu erinnern.
Nee, geht mir genauso. Also, war bislang immer gut gewesen. Auch wenn man es manchmal vielleicht, weil bei mir ist Bucketlist oft auch mit wirklich Herausforderungen gekoppelt. Also, sind dann wirklich auch Sachen, wo man an die Grenzen kommt, wo man manchmal in dem Moment das jetzt vielleicht schon scheiße findet, aber wenn man dann 1-2 Tage später spätestens zurückblickt, dann sagt man sich, ach, geil, dass ich das gemacht habe.
Also
Wald von Arenberg ist so ein Beispiel.
Ja, an dieser Stelle sei unsere Podcast-Folge Macht Rennradfahren eigentlich Spaß empfohlen.
Ja,
da sind wir ja eigentlich schon bei der Frage nach den Kriterien für ein würdiges Bucketlist-Ziel. Du sagst, es muss auch immer herausfordernd sein.
Ach, finde ich schon. Also das ist so, ja. Darauf will ich es bei mir, glaube ich, runterbrechen. So die, Kernanforderung an ein Bucketlist-würdiges Event oder Vorhaben.
Ja, ich finde auch, das muss irgendwie irgendeine Herausforderung muss da schon drinstecken. Also das, was man so nebenbei macht, das ist irgendwie jetzt keine Herausforderung. Man muss schon ein bisschen Respekt davor haben, dass es einfach auch ein bisschen etwas Besonderes ist. Also seien es der erste 100er, die ersten 150, die ersten 200, mal ein 300er oder mal halt wirklich einen Alpenpass hochfahren, wo man vorher denkt so, buff, schaffe ich das überhaupt? Und ich meine, die Erfahrung wird ja meistens, schafft man es. Die Frage ist halt immer, wie und ob Typ 1, 2 oder 3 Spaß. Aber das ist halt schon irgendwie, ja, also wenn nicht die theoretische Möglichkeit des Scheiterns besteht, ist es halt irgendwie auch kein Erfolg eigentlich.
Dann machen wir doch mal Butter bei die Fische. was ist mal ein sportlich herausforderndes Ziel, was auf eurer jeweiligen Bucketlist gerade draufsteht?
Dann würde ich mal loslegen mit meinem ultimativen Bucketlist-Top Platz 1. Hau ich den direkt mal raus. Sind halt in der Tat die Pyrenäen. Also am liebsten so eine Ost-West, West-Ost, Atlantik ans Mittelmeer, einmal quer rüber. Das finde ich schon extrem geil. Also weil die ganzen mythischen Radsportberge, die ja jetzt auch bei der Tour wieder im Blickpunkt standen, einmal selber gefahren zu sein, ist, glaube ich, schon ganz nett. Und wenn sich diese Möglichkeit mal öffnet, dann würde ich die, glaube ich, sofort ergreifen. Das ist halt immer logistisch, finanziell, zeitlich eine doch deutliche Herausforderung, gerade wenn man familiär eingebunden ist und nicht mal eben sagen kann, ach, ich bin mal gerade eine Woche oder zwei besser da und nehme halt alles unter die Räder, was ich nicht wert.
Es ist was anderes als die Alpen. Man ist nicht mal eben irgendwie da, sondern es ist weiter. Erik, du hast es ja gerade gemacht. Lohnt sich das als Bucketlist-Ziel?
Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, so, dass jetzt, wo wir gerade sprechen, letzte Ding, was ich von meiner Bucketlist runtergenommen habe. Also das stand da ganz lange und ich bin jetzt im Juni 2024 da gewesen und hat alle Erwartungen erfüllt. Also landschaftlich super schön. Klar, die ganzen Tourpässe. In Andorra sind wir gewesen, also wir haben es tatsächlich 2 Wochen gemacht, weil es eben doch so weit ist und wir haben auch lange überlegt, wie kommt man da hin, nimmt man das Auto, wo man aber sich da runterquälen muss, nimmt man irgendwie Flugzeug oder Zug, ökologisch und mit Rädern und Material alles mitkriegen, haben wir uns dann am Ende doch fürs Auto und für die Fahrgemeinschaft entschieden und haben dann eben 2 Wochen gemacht, um das auch möglichst auszunutzen, aber ist tatsächlich so, dass ich jetzt auch sagen würde, ich bin da gewesen, war cool. Ich musste es jetzt nicht forcieren, dann nochmal hinzufahren, weil das so, kommen wir vielleicht auch noch zu, das ist bei mir von der Bucketlist runter. Aber wenn sich es nochmal ergeben würde, wenn wir mal für irgendein Event da hinfahren und als Roadbike da irgendwo an den Start gehen, wäre ich auf jeden Fall wieder dabei.
Ganz kurz, die Logistik ist ja, also entweder man macht es so wie Brunki gerade, gedacht hat, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, zu einer Querung von Ost nach West oder West nach Ost. Ihr habt es jetzt anders gemacht. Was war eure Lösung? Ganz, ganz kurz nur zur Logistik.
Ja, wir hatten quasi 3 Orte, wo wir waren und haben dann immer so 3 Etappen pro Ort gemacht, um halt so links und rechts von dem Ort die Pässe abzugrasen. Wir waren einmal in Argel-Gazost, einmal in Saint-Lary-Soulin und einmal in Andorra eben. Und der Ruhetag war dann eben immer der Transfertag zum nächsten Ort. Und das hat eigentlich ganz, ganz gut funktioniert. Mhm. Man lebt nicht nur aus dem Koffer, man ist auch mal wirklich ein paar Tage an einem Ort, aber hat trotzdem viel Abwechslung. Das war eigentlich ein ganz guter Mix.
Blöde Frage, in Arcalis seid ihr gewesen?
Ja, natürlich. Und lustigerweise in der Jan-Ulrich-Kurve, wo er attackiert hat, habe ich Krämpfe bekommen, weil das war unsere letzte Etappe, die wir gemacht haben. Und ich war halt schon ziemlich angeschossen von den ganzen Höhenmetern. Musste dann... Also ist ein sehr dankbarer Anstieg, der ist nicht allzu steil, eigentlich ein richtiger Ulleberg. Kam mir in dem Moment auch entgegen, aber nicht, weil ich da so schnell hochgepflügt wäre, sondern weil ich da dann doch noch halbwegs mit Würde hochkugeln konnte.
Ja, aber dann hat das ja auch den Vorteil, dass du nicht mit Gepäck unterwegs sein musst. Das ist halt bei diesen also ganzen Transit-Geschichten, wenn du halt dein Gepäck immer im Rad dabei hast, ich finde das immer sehr, sehr nervig und sehr störend. Also ich habe es auch lieber, dass ich sage, okay, ich habe einen festen Ort, da das ist Gepäck, ich fahre wirklich nur Rad und mit meinem Rucksack fahre ich hin und zur Arbeit oft genug, deswegen bin ich immer froh, wenn ich keinen Rucksack dabei habe, gerade mit dem ganzen Gepäck, also das klingt nach einer... Und ihr seid dann mit dem Auto runtergefahren am Ende dann doch.
Genau, ja.
Dein Geheimtipp?
Geheimtipp? Ich sage Lac de Cap de Long. Weiß nicht, ob man das schon mal gehört hat. Ich habe es vor Jahren mal auf Instagram gesehen. Mhm. Wunderschöner See auf 2000 Metern Höhe. Und habe damals so dann auch gegoogelt, oh, wo liegt denn das? Und dann, oh, scheiße, Pyrenäen. Mhm. Ja, wer weiß, wann ich da mal hinkomme. Und also, wir haben vorhin so drüber gesprochen, ob Bucketlists oder Bucketlist-Ziele mich schon mal enttäuscht haben. Der Ort hat mich, hat meine Erwartungen, die schon hoch waren, übererfüllt. Also das war so geil dort. Mhm. Wir sind unten durch das Tal so durch die Wolken gefahren und haben schon gedacht, na Mist, wahrscheinlich sieht man oben gar nichts. Und auf einmal kamen wir oben aus diesen Wolken raus, waren oberhalb von diesem See und noch oberhalb von den Wolken. Also das war ziemlich spektakulär. Und
das ist an einem Pass oder das ist eine Stichstraße oder was ist das genau?
Ja, das ist eigentlich eine Sackgasse, kannst du sagen. Das ist so an der spanisch-französischen Grenze, auf der französischen Seite. Mhm. Mhm. Und also du musst quasi auch wieder runterfahren. Die Straße an sich ist jetzt nicht mega gut. Ist schon auch ziemlich rumpelig und ziemlich rau. Aber ja, die Aussicht ist einfach einfach mega da oben.
Lac de Cap de Long.
Lac de Cap de Long. De Long.
Ja. Ja. Also, Geheimtipp aus dem Roadbike-Podcast, wenn ihr in die Pyrenäen kommt demnächst. Das ist ein lohnenswertes Ziel für die Bucketlist.
Aber tatsächlich, wenn mir, ich überlege gerade, Bucketlists kann man ja wahrscheinlich auch in Orte unterteilen, so wie die Pyrenäen und in Events oder Challenges. Und bei Orten steht bei mir Mallorca tatsächlich ganz oben.
Wir haben einen Radfahrer gefunden, der noch nie auf Mallorca war.
Ich bin der eine, der Auserwählte. Ich war tatsächlich noch nie auf Mallorca, also weder zum Saufen noch zum Radfahren. Vielleicht hole ich beides in einem Trip nach.
Das, also ich habe das tatsächlich mal probiert. Ergebnis war natürlich nur, dass ich krank war. Also es hat
auf
eine Sache konzentrieren.
Erst saufen, dann Radfahren und nicht andersrum. Oder erst Radfahren, dann saufen. Das ist ja langweilig, kann ja jeder.
Ja, wir hatten es immer so, dass wir möglichst ein bisschen geschlafen haben. Dann sind wir mittags, nachmittags dann halt Fahrrad fahren gegangen und abends dann schön den Bierkönig, aber das ging ein paar Tage gut und war auch echt ein schönes Programm, aber irgendwann sagt der Körper dann auch so, ja, du hast sie ja nicht mehr alle.
Passt aber zu meiner Bucketlist, da steht nämlich der legendäre Küstenklassik auf Mallorca. Ich war zwar schon diverseste Male auf Mallorca zum Radfahren, es hat aber noch nie gereicht, diesen Küstenklassiker, also von Port Andratx bis oben nach Pollença mal in einem Stück zu fahren. Abschnittsweise kenne ich die Strecke, aber ganz bin ich sie noch nie gefahren. Hat sich nie ergeben. Also irgendwie war es ja auch ein bisschen Transferleistung erfordert. Also du musst ja erstmal unten jemanden haben, der dich nach Andratx bringt und dann musst du halt
ja, oder ein Stück halt fahren. Die 250 Kilometer, wie viel
ja, also ist das? Du fährst halt einfach rum, klar.
Alles aber, am Stück.
Das ist ja, der Küstenklassiker selber ist ja schon eine Herausforderung mit, glaube ich. Das hat ja knapp 4000 Höhenmeter und 130 Kilometer, glaube ich, so um den Dreh rum. Oder so eine 3000, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ist ja eine super schöne Straße, soweit ich sie kenne. Und gehört dann auf jeden Fall zu den Herausforderungen und den Sachen, die auf meiner Bucketlist noch stehen. Ich meine, den Abstecher nach Sacalobra runter kann man dann auch noch machen. Gehört ja auch zu den legendärsten Anstiegen, die jetzt mal relativ gut erreichbar sind. Und wenn man Mallorca sagt, muss man das ja irgendwie mal gemacht haben. Das
ist tatsächlich auch der Berg, der mich so nach Mallorca lockt, so innerlich, Sacalobra. Einfach, was man so schon gesehen hat und gehört hat.
Das Geile an der Straße ist ja, du fährst ja, man muss einmal gut diesen kurzen Hubbel hoch, den berühmten Krawattenknoten und dann fährst du erstmal runter, was du nachher wieder rauf musst. Das ist halt auch anders als sonst. Normalerweise fängst du ja im Tal an, fährst einmal rauf und weißt, okay, nachher kannst du dich auf der Abfahrt erholen. Hier fährst du eigentlich gut erholt runter und musst dich dann wieder hochkämpfen. Also es ist dann schon...
Ja, und um hinzukommen, hast du ja auch schon ordentlich Höhenmeter in Beinen. Also das ist schon eine spannende, ein spannendes Ziel. Auf jeden Fall auch ein lohnendes Ziel. Also sagen, glaube ich, Brunki und ich einhellig zu dir, Erik.
Aber Stichwort hinkommen, das ist halt das, was mich immer so bislang, was immer so meine Hürde war bei Mallorca. Also du musst halt fliegen. Also nicht, dass ich jetzt nicht fliegen würde, aber irgendwie jetzt irgendwo hinfliegen, um da dann Fahrrad zu fahren, habe ich mich immer ein bisschen schwer getan. Deswegen war es dann irgendwie doch immer mit dem Auto irgendwie in die Alpen oder was auch immer. Aber ich habe mir auch gesagt, einmal irgendwann muss ich es mal machen, dass ich auf Mallorca bin und dann auch zum Rennradfahren in ein Flugzeug steige.
Ja, ich finde irgendwie dieses Frühjahr auf Mallorca, je nachdem wann man da ist, ich glaube, das gehört schon zu den Dingen, die man mal erlebt und gesehen haben muss. Allein diese Radfahrermassen. Ich erinnere mich ja noch an unser... gutes altes Roadbike-Festival. Die Älteren unter euch werden sich erinnern. Vielleicht war ja auch schon mal jemand da gewesen, als es das noch gab. waren ja immer so Anfang April irgendwann, Anfang Mitte April irgendwie immer so um Ostern rum waren wir da und da waren ja da oben in Playa de Muro, es ist ja alles voll mit Rennradfahrern sämtlicher Couleur, sämtlicher Leistung, ja gut, nicht ganz sämtlicher Leistungsklassen, die Top-Athleten, die sind dann schon wieder weg, aber so das normale Fußvolk sozusagen wie unser einer, die sind ja da in Massen vorhanden, einfach das zu sehen, wie viel Menschen da Rennrad fahren und Spaß haben und die Straßen bevölkern, das ist schon definitiv mal wert zu sehen.
Macht das dann noch Spaß, wenn so viele Rennradfahrer unterwegs sind? Also es klingt jetzt irgendwie nach Dauerkolonne.
Nee, das verteilt sich relativ schnell. Also je nachdem, wohin man fährt. Okay. Du hast ja von da aus quasi drei Himmelsrichtungen. Du kannst direkt Richtung Küstengebirge fahren, du kannst in die Mittelinsel fahren, du kannst in den Osten fahren und die ganzen kleinen Straßen. Also klar, hast du dann schon mal so ein, dass du auf einer von diesen langen Straßen dann so drei Pulks vor dir hast, irgendwie Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3. Und man sich da irgendwie an der einen oder anderen, die von der Geschwindigkeit passt, irgendwie dranhängt, mal für ein paar Kilometer. Aber meistens biegen die dann nach rechts ab, du fährst nach links. Oder also das löst sich dann schon auf.
Ich würde fast sagen, das ist ja wie bei so einem Radmarathon. Du hast halt immer irgendwie Gruppen und dann schwimmst du mal kurz mit und dann fahren die aber woanders irgendwo oder ein anderes Tempo oder machen eine Pause und dann fährst du wieder kurz alleine und dann findest du wieder wen. Also das ist eigentlich, ich habe es nicht als, also die letzten Male, wo ich da war, nicht als übertrieben voll im Sinne von unangenehm empfunden, sondern eher eigentlich viele Gleichgesinnte und irgendwie findet man schon immer so seine Truppe.
Es ist ja auch ganz nice, wenn du, keine Ahnung, nach Kap Formentor fährst und hast immer jemanden irgendwie 200 Meter vor dir, wo du denkst, kommst du an den Rand, bist du schneller als der, und dann kommt wieder irgendeiner von hinten an dir vorbeigekachelt, wo du denkst, Moment, ja, das gehört ja auch irgendwie dazu.
Der ist doch gedopt.
Also das mal den einen überholst, der andere überholt dich und du sortierst dich ja einfach ein und dann macht es schon noch Laune.
Manchmal ist man der Hund, manchmal ist man der Baum.
Genau.
Dein Geheimtipp für Mallorca, Brunki?
Ein Geheimtipp für Mallorca, ich sag's ganz leise und nicht weitersagen, ist tatsächlich Eremita de Betlem. Also das ist für mich mit einer der, ich meine, das ist jetzt kein besonders fordernder oder besonders langer Anstieg, aber der ist halt so ein bisschen versteckt, weil es halt auch so eine Stichstraße ist, zu so einem kleinen Kloster, aber ein super schöner Anstieg. Der Weg ist oft nicht breiter als wirklich ein sehr gut ausgebauter deutscher Radweg. Mhm. Also da hast du echt nicht viel Verkehr und also ich finde das super schön, das Sträßchen da hoch.
Das ist im Osten der Insel bei Arta, richtig?
Genau.
Und dann geht's da so ein bisschen, ich bin es einmal gefahren, ist sehr lang her, aber ich kann bestätigen, dass, also es hat auch bei mir bleibenden Eindruck hinterlassen, wirklich sehr schmale Straße, aber mit einem Mittelstreifen, wo man sich wirklich fragt, wofür der jetzt ganz genau ist, weil ein Auto, wenn es daher führe, wo ich glaube ich keine gesehen habe, da also auf jeden Fall drüber müsste und dann kommt man so oben über die Kuppe und guckt dann eben runter aufs Meer und dann kommt man eben auf die Bucht von Poyenza, nicht von Poyenza, sondern von Alcudia, glaube ich. Auf jeden Fall, man sieht diese riesige Bucht und fährt dann auf dieses Kloster dazu. Also ja, sehr klasse.
Ja, und mein für einen Geheimtipp zum Weitersagen, weil er halt glücklich kein Geheimtipp ist, ist halt der Col de Sabbataya unten hoch zur berüchtigten Tanke. Also wenn man von Mallorca spricht, das ist die Tanke. Also dann weiß jeder Radsportler, der schon mal auf Mallorca war, welche damit gemeint ist. Das ist auch ein unfassbar schöner Anstieg, dadurch ein Berg und abwechslungsreich und mal rechts am Tal, mal links am Tal und oben hast du halt diese berüchtigte Tanke. Wo ich übrigens mal Jan Ulrich gesehen habe, wollte ich nur mal einwerfen. Ja, mich aber nicht.
Nicht. Aber jetzt muss ich doch nochmal die Frage stellen, weil wir sind ja eingestiegen mit dem, das ist was sportlich Herausforderndes, also eine Bucketlist muss sportlich herausfordernd sein. Jetzt war zumindest mal Mallorca ja fast ein touristisches Ziel, würde ich sagen, im Sinne von, ich möchte da schön Radurlaub machen oder ich möchte vielleicht ein Trainingslager machen, aber das ist ja in sich keine sportliche, kein Wettkampf zumindest oder kein Event. Also von daher würde ich dann doch irgendwie festhalten, eine Bucketlist kann auch einfach ein Ort sein, wo man noch nie gewesen ist. Also nicht eine Bucketlist, aber ein Punkt auf der Bucketlist kann auch ein Ort sein, wo man noch nie gewesen ist und wo man irgendwie ein schönes Erlebnis erhofft.
Definitiv.
Ja.
Ich meine, auch Alpen, mal einen Bergpass bezwingen. Das muss ja jetzt nicht gleich der Mount Tirolo sein, sondern da gibt es ja auch welche sozusagen Einstiegspässe.
Gusspässer zum Beispiel.
Ja, was?
Gusspässer zum Beispiel ist der Nachbaranstieg. Hat kein Schwein jemals von gehört, aber noch ein bisschen steiler als der Mount Tirolo. Ja. Moritz, hast du so eine Region oder irgendein touristisches Ziel, wo du gerne mal
hin möchtest? Ja, es ist so eine Mischung aus beidem. Also ich würde super gerne mal die Route des Grand Alp fahren, von Genfer See bis nach Nizza. Das ist ja so ein Klassiker unter Rennradfahrern. Mhm. Eben hatten wir es mit den Pyrenäen, mit den Tourpässen in den Pyrenäen. Die stehen auch irgendwie so ein bisschen auf meiner Liste, aber also näher liegend geografisch und auch einfach so von der Emotion bei mir gerade ist tatsächlich diese Route des Grand Alp, die ja auch über die ganzen Dinger führt mit Colombier und Cormier de Roselon und ich glaube den Galibier natürlich und also die ganzen großen Namen, Issoire und was da alles so noch dazu gehört. Und das würde ich super gerne mal fahren. Aber ich glaube auch fast ähnlich, wie du es gesagt hast, Brunki, im Idealfall in welcher Art auch immer, in einer geführten Gruppe oder so, also dass man auf jeden Fall nicht noch das ganze Gepäck an seinem Fahrrad mitschleppt, sondern dass es schon so ein pures Rennraderlebnis ist, ohne dass man den Rucksack drauf hat oder halt die Gepäcktaschen am Fahrrad, was ja dann das Handling so stark verändert. Das wäre oder ist ein Traum von mir, das irgendwann mal zu realisieren. Und eigentlich auch eher entspannt, muss ich sagen. Also ich weiß nicht ganz genau, wie viele Tage man dafür planen sollte, aber ich glaube, ich würde es eher so, ja, also es darf schon ein bisschen Zug auf der Kette sein, aber eher Landschaft und Erlebnis und nicht irgendwelche Rekorde brechen.
Ja, ich habe das ja, glaube ich, noch vor 20 Jahren gemacht. Da war ich noch relativ jung, noch gar nicht so lange beim Rennrad irgendwie dabei, aber halt irgendwie mit der Unbekümmertheit der Jugend dann einfach mal losgelegt mit der Familie damals, irgendwie mit Vater und Bruder und Begleitfahrzeug. Das war schon irgendwie ganz angenehm. Deswegen, das würde ich unfassbar gerne nochmal machen, um das einfach nochmal aus dem die Erinnerungen aufzufrischen, weil das echt schon ewig her ist. Aber es ist auf jeden Fall mega cool, finde ich. Also da wäre ich sofort dabei, das nochmal zu machen.
Ich würde die tatsächlich auch gerne mal fahren, aber im Rahmen der Haute Route. Das ist ja so ein, ich glaube, 7-tägiges Etappenrennen. Ich glaube, das eine Jahr führt es von Nizza nach Genf und das nächste Jahr dann wieder von Genf nach Nizza, wo du ja quasi auch Gepäcktransfer hast von Hotel zu Hotel und du hast dann eben Etappen mit gezeiteten Abschnitten, wo du dann eben Rennen fährst. Dann gibt es aber auch Abschnitte, die sind nicht gezeitet, wo du dann eben an der Verpflegung dich aufhalten kannst, ein bisschen locker machen kannst. Und da hätte ich auch mal total Lust, das wie so eine Art Mini-Tour de France. Ich meine, du fährst ja da die Pässe, die sonst immer die Königsetappe der Tour de France ausmachen. Und einige der Pässe bin ich ja auch schon gefahren, nur eben nicht so zusammenhängend. Also ich würde da auch total gerne langfahren, aber eben in diesem Wettkampfmodus.
Den Wettkampfmodus bräuchte ich nicht. Also ich glaube, das Ganze... Ich finde, du kannst dann das mehr genießen, weil das Gute ist ja, du kannst es dir auf irgendwie einen Pass pro Tag irgendwie runterbrechen, dass du halt von Stadt 1 über den Pass runter ins nächste Tal, dann Übernachtung suchen und dann am nächsten Tag den nächsten Pass. Du kriegst es ja relativ weit runtergebrochen, so haben wir das damals auch gemacht. Das waren dann Etappen von, keine Ahnung, 60, 80 Kilometern halt mit 2.500 Höhenmetern, je nach Pass und halt selten halt dann wirklich zwei hintereinander. Ich meine, das bietet sich halt an wie dass der Telegraph und Galibier, den fährst du ja normalerweise dann zusammen einfach, weil die ja quasi ja zusammengehören einfach. Und dann muss ja nicht irgendwie Issoire und noch irgendwie so ein Knüppel da dazu packen. Also kann man natürlich schon, wenn man Bock drauf hat, aber muss man ja nicht.
Es drängt sich die Frage auf, darf eine Bucketlist Punkte beinhalten, die man eigentlich schon mal abgehakt hat?
Nö, aber es kann doch, also ich meine, klar, die steht dann nicht mehr auf der Bucketlist, aber wohl andererseits das nochmal machen, finde ich jetzt nicht illegitim. Also jetzt müsst du mal im Regelbuch nachschauen. Aber
gibt es überhaupt ein Regelbuch? Also ich will ja auch gar nicht den Anspruch erheben, dass wir quasi sagen, so ist es und anders geht's nicht, aber gibt es ein Regelbuch?
Nee, ich würde sagen, auf die Wunschliste kann man ja packen, was man will, egal ob man das schon mal gemacht hat oder nicht. Man kann man sozusagen generell abhaken, okay, das habe ich schon mal gemacht. Aber den Wunsch zu verspüren, das Ganze nochmal zu machen, das nochmal zu den Vorhaben zu erklären, finde ich komplett legitim.
Ich finde, damit es auf der Bucketlist bleiben kann, muss es irgendwie einen anderen, nochmal irgendwie einen anderen Dreh bekommen. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, den Ötzi habe ich gefinisht, so, das war auf meiner Bucketlist und jetzt ist irgendwie Ötzi unter 10 Stunden, ist jetzt auf der Bucketlist, weil ich es beim letzten Mal in 11:30 geschafft habe, dann finde ich, ist es legitim, das draufzulassen. Aber wenn du sagst, ja, ich will nochmal den Ötzi finishen, dann finde ich, ist das schon nicht mehr Bucketlist, dann ist das einfach
normales Fahrradfahren.
Nochmales Fahrradfahren, ruhige Runde halt.
Aber apropos Ötztaler, da kommen wir ja zu den Events quasi. Also habt ihr auch Events auf der Liste stehen, beziehungsweise Brunki, bei dir ist es ja, glaube ich, sogar der Ötztaler, richtig?
Ja, mit dem habe ich ja noch eine Rechnung offen, wo ich hoffe, dass es irgendwann mal Form und Zeit irgendwie passen. Da wäre ich ja eigentlich mal vor, wann war es, 2 Jahren? 3 Jahren? Vor zwei Jahren bei unserem großen Betriebsausflug dabei gewesen, wo ich dann kurzfristig leider nicht konnte. Das ist immer noch so eine leicht offene Wunde bei mir, die ich irgendwann noch mit schließen muss. Aber da würde ich gern. Steht aber noch ganz oben auf der Liste bei den Events.
Lohnt sich auf jeden Fall.
Habe ich tatsächlich auch nochmal auf meiner.
Aha.
Ja, ich weiß nicht, ob es auf meiner ich weiß nicht, ob es auf meiner Bucketlist steht, aber ich habe das so auf jeden Fall nochmal auf dieser, das will ich nochmal machen, Liste. Und dann natürlich auch, beim letzten Mal habe ich, glaube ich, 9 Stunden 51 gebraucht. So, ja, okay, dann eben unter 39 beim nächsten Mal.
Echt? Also du hast da immer dieses Ding, dieses Ehrgeizding und du.
Ja, also da einfach mitfahren, um mitzufahren.
Ich bin froh, dass ich noch keine Referenzzeit habe. Ich kann einfach so lange brauchen, wie ich will, solange ich im Zeitlimit ankomme.
Auch das kann entziehen.
Ja, eben. Ja, also das kann ja jeder sehen und machen, wie er will. Ich finde halt persönlich, also manchmal stresst mich dieser Gedanke, irgendwo hinzufahren, um dann auch irgendwas erreichen zu müssen. Also es kann ja auch einfach das Erlebnis vor Ort sein, egal ob das jetzt 10 Stunden, 9 Stunden 30 oder 11 Stunden dauert.
Ja, ich bin auch mittlerweile so, dass man sagt, okay, das, am Ende muss man es ja auch genießen. Also ich weiß nicht, mir dann noch zusätzlich Druck zu machen. Ich weiß, der Kollege Gutglück ist ein bisschen jünger als unser Eins.
Also beim Wort genießen, komm. Da gehen gerade so eine Augenbraue hoch. Ich glaube, Erik, du musst erstmal so alt werden wie wir, dann verstehst du das vielleicht.
Ja, ja, also wenn du schon an allen anderen Stellen irgendwie unter Druck stehst, den du dir nicht selber machst, dann bei den paar Ventilen, die man hat, sich dann auch noch Druck zu machen und nicht zu sagen, hey komm, ist doch scheißegal, ob ich jetzt 10 Minuten schneller oder weniger schnell bin.
Also Brunki, wenn du dann das Timmelsjoch hochfährst, ich werde dich anrufen und werde fragen, und genießt es gerade? Ist doch schön hier, oder? Guck mal links, guck mal rechts, tolle Landschaft.
Mhm, genau, und ich mit meinem 36, 30er Ritzel dann. Ich freue mich schon drauf. Nee, aber irgendwie so dieses, ich kenne das ja, dass man sich irgendwie dann doch anspornt und dann irgendwie doch nochmal guckt, ob man nicht irgendwie ein bisschen schneller fahren kann und dann noch irgendwie einen noch einholt, den, der irgendwie vor einem ist oder irgendwie, keine Ahnung, wenn man auf die Zeiten guckt. Aber wenn man es dann schafft, auch vom Kopf sich da frei zu machen, glaube ich, dann steigert der Genuss einfach nochmal um ein Vielfaches.
Ich finde halt irgendwie, sobald es ein Wettkampf ist, dann will ich irgendwie auch, also dann denke ich halt auch leistungsorientiert. Also dann will ich auch irgendwie.
Ja, es ist ja immer die Frage, ja. ist der Ötztaler ein Radmarathon oder ist das ein Jedermannrennen? Das ist ja auch immer im Auge des Betrachters.
Aber ich hatte zum Beispiel, wir haben ja auch den Podcast gemacht, Frankfurt-Berlin, was ich gefahren bin, das war halt so ein, das will ich halt einfach nur schaffen. So, da war es jetzt irgendwie nicht, oh, das will ich jetzt aber in der und der Zeit schaffen. So, natürlich hat man irgendwie so ein bisschen vorher mal rumgerechnet und überlegt, wie lange könnte es denn dauern, dass man so eine Vorstellung bekommt, aber da kam es mir jetzt nicht auf die letzte Sekunde an. Also das ist dann wirklich so ein Erlebnis, weil man das halt für sich einfach nur macht. Aber wer hätte da jetzt irgendjemand gesagt, im Ziel steht eine Uhr und es gibt eine Ergebnisliste, dann
wäre ich wahrscheinlich ganz anders gewesen.
Wäre ich wahrscheinlich keine Sekunde schneller gewesen als an dem Tag, aber
ich hätte
einen anderen Anspruch gehabt.
Nach dem Nebenmann die Minipumpe die Speichen gesteckt und dann.
Ja. Also Erik, so wie ich dich kenne, ist auf deiner Bucketlist doch mit Sicherheit auch irgendein Event, wo du nicht vorsätzlich langsam fahren willst, oder?
Einige noch. Also Odrut habe ich ja schon gesagt, wäre eins. Tatsächlich La Marmotte würde mich auch mal wahnsinnig interessieren. Das ist ja quasi, du startest in Bourg-Vaison, also am Fuß von Alpe d'Huez, fährst aber erst die Runde über, ich meine, Glandon, dann Telegraph Galibier, das Doppel, kommst wieder runter nach Bourg-Vaison, hast eigentlich dir schon richtig schön einen reingestellt und dann sagt aber einer, nee, das Ziel ist aber da oben, Alpe d'Huez.
170 Kilometer und auch 5000 Höhenmeter, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Ich bin's mal gefahren und ich kann dir sagen, das war eigentlich einer der allerschlimmsten Fahrradtage, die ich jemals auf dem Rennrad erlebt habe. Andererseits vergisst man solche Erlebnisse ja auch nicht. Also es ist definitiv ein würdiger Punkt auf einer Bucketlist. Aber also jetzt nur von meinen Erfahrungen ausgehend, das war jetzt nicht das Fahrraderlebnis mit dem allerhöchsten Spaßfaktor. Wobei das landschaftlichste ist der Oberhammer, aber also es zieht ja halt einfach wirklich, also dieser, weiß ich nicht, über 30 Kilometer lange Anstieg zum Galibier, wenn du den Glandon schon in Beinen hast, der würde eigentlich auch schon reichen. Also dann Alpe d'Huez am Ende, das war schon eher unschön, muss man sagen. Und das war noch so lustig, weil wir sind diese Abfahrt vom Galibier, ist ja jetzt auch nicht durchgängig, dass du die ganze Zeit da, ohne in die Pedale zu treten, die ganze Zeit runterfährst, sondern spätestens ab dem Lotharé musst du ja auch immer mal wieder, weiß nicht, eine Mini-Gegensteigung oder da flach am See entlang an den verschiedenen Seen, die da ja noch kommen oder durch das Hochtal. Und ganz am Ende geht's nochmal steil runter und dann sind es aber in dem Tal vor Bourg-de-Vaison nochmal so vielleicht zwischen 5 und 10 Kilometer. Und auf diesen 5 bis 10 Kilometern wurde die Gruppe immer langsamer, weil keiner Bock hatte auf Alpe d'Huez. Und wir sind dann wirklich, erst du kommst aus der Abfahrt, hast eben 50 drauf, es geht noch ganz leicht bergab, es würde jetzt nicht so anstrengend sein, auch das Tempo irgendwie hochzuhalten, aber dann ist auf einmal nur noch 40, 35, 30 und wir sind dann da echt mit 25 km/h, 20 oder so in diesen Anstieg reingeschlichen und dann ja war es einfach nur deutlich über eine Stunde unangenehm. Ja, Spaß 2 hatten wir ja schon.
Ja, aber das ist halt. Aber ich finde es halt einfach geil, dass es wie eine Bergetappe bei der Tour de France ist, die halt in Alpe d'Huez endet. Also allein dieses Finale nach Alpe d'Huez, das macht es schon wieder irgendwie so spektakulär.
Ich find, unvergesslich ist halt auch so das Stichwort. Also man will ja durch diese Bucketlist halt irgendwas haben, woran man sich erinnert, aus welchem Grund auch immer. Und wo du jetzt gerade sagst, irgendwie der schlimmste Tag auf Rad war damals, glaube ich, bei mir bei der Haute Route Stelvio, wo man auch dann am ersten Tag von Bormio hoch bis zum Umbrei und dann oben an diesem komischen Kriegerdenkmal fing es halt an zu regnen und dann ging es den Umbrei runter und es war so unfassbar kalt und ich habe mich noch nie so sehr auf den Berg gefreut, wie dann durch dieses Münstertal, glaube ich, heißt, bis du nach Prat kommst und wo das jetzt endlich den Berg hoch, endlich wird es dir wieder warm, weil ich war echt unten so am Zittern. Weißt du, boah, bist so verfroren, weil du nimmst ja dann auf so eine Etappe jetzt auch nicht irgendwie diesen Regenklamotten mit. Ich meine, ich hatte eine Regenjacke, aber darunter, das war halt auch neblig, nass, kalt. Du hängst an deinen Bremsen und versuchst irgendwie, weil du echt von der einen Kurve bis zur anderen nicht gesehen hast. Also da war jetzt auch kein, okay, ich lass mal laufen und schlag drei Kreuze, dass da hinter der Nebelwand nichts kommt. Vor allem, wenn du die Strecke jetzt nicht so innerlich hast, dass du weißt, ja, okay, jetzt kommt dreimal links und dann einmal rechts. Ich meine, Erik, du weißt es wahrscheinlich auswendig. Ich nicht.
Bösartige Unterstellung.
Nee, und dann, wenn du so verfroren bist, denkst du, endlich geht's wieder bergauf, endlich kannst du wieder 20 Kilometer nach oben fahren, ohne dass es dir kalt um die Ohren weht, sondern dich einfach wieder warm fahren. Das war schon auch irgendwie ganz geil, aber halt eben unvergesslich.
Ich hatte das Gefühl mal beim Stoneman im Erzgebirge, da war es auch nach 250 Kilometern, war es schon Nacht geworden und es hat geregnet und mir war in der einen Abfahrt wirklich so schweinekalt, dass ich wirklich dachte, boah, wann geht's denn endlich wieder berghoch? Ich war zwar schon völlig am Limit und keine Kraft mehr und alles, aber mir war so kalt, dass ich mir wirklich die nächste Steigung herbeigesehnt habe, dass es endlich wieder warm wird.
Das verweist auf einen interessanten Aspekt, weil meine beiden Bucketlists Punkte, die ich hier noch stehen habe, die gehen so ein bisschen in Richtung Osten. Also einmal Erzgebirge würde ich tatsächlich auch gerne mal hin. Habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber ist zumindest so auf der erweiterten Liste. Aber ich habe zum Beispiel noch da stehen Bikepacking durch Osteuropa. Also ich habe da keine Beziehung zu. Ich spreche die Sprachen, die verschiedenen Sprachen, die man da sprechen kann. Die spreche ich nicht und ich habe keine Verwandte oder sonst irgendwas in Osteuropa, aber so ich weiß nicht, Polen, Tschechien, Slowakei, auch Slowenien oder auch das Baltikum, das sind so Gegenden, die mich irgendwie schon auch total interessieren und die mal einen ganz anderen Aspekt des Fahrradfahrens auch nochmal in den Mittelpunkt stellen würden, sondern nämlich so diesen Aspekt Abenteuer und komplett Neues erleben. Also eigentlich völlig losgelöst von diesem Rennradgedanken, Leistungsgedanken, Wettkampfgedanken, sondern das Rennrad tatsächlich eher als schnelles Verkehrsmittel und schnelles Fortbewegungsmittel, um eben weite Räume quasi sich erschließen zu können. Und das würde ich total gerne mal machen. Ich habe da überhaupt noch keine Route im Kopf. Ich habe da noch nichts aus Baldowert so richtig. Aber das ist so eine Sache, die geistert mir im Hinterkopf herum. Und das ist auf jeden Fall ein Ziel, oder ja, es sind ja mehrere Ziele direkt, aber so ein Spektrum, was mich noch total reizt.
Ja, da hat man ja manchmal einfach so Bilder im Kopf und Vorstellungen, so Träume, wie man sich das vorstellt. Ob die dann der Realität standhalten, ist ja immer noch was anderes. Aber ich glaube, wenn man irgendwelche Bilder sieht von irgendwelchen Pässen, Bergen, Landschaften oder Straßen, da hat man ja sofort irgendwie ein Idealbild, was man dann irgendwie mal tatsächlich erleben will. Deswegen spannend ist es halt echt dann abzugleichen.
Bei Slowenien ist es bei mir tatsächlich dieses berühmte Bild, das kennt ihr vielleicht auch, dieser See von Bled, mit dieser Mini-Insel mit dem Kloster da drauf oder der Kirche, und dann sieht man im Hintergrund noch die Alpen und so, und das finde ich einfach ein total faszinierendes Bild, und immer wenn ich das sehe in irgendwelchen Reisemagazinen oder im Internet, dann denke ich jedes Mal, ey, da musst du mal hinfahren und nicht mit dem Auto hinfahren und dann gucken und sagen, geil, sondern als wäre das so der Kulminationspunkt einer Reise, das Ziel einer Reise, die meinetwegen auch ein paar Tage lang dauern kann.
Ja, ich finde, wenn man allein so auch so sieht, wie hier diese, wie heißt denn, La Cé de Mont Vernier, die auch bei der Tour ab und zu mal gefahren werden, diese schönen Schlängelstraßen, die da einfach diese Felswand drauf führen. Wenn du die dann in der Hubschrauberperspektive siehst, denkst du auch so, boah, ist das unfassbar geil, da hochzufahren. Wahrscheinlich, wenn man da in der Straße ist und nicht schrecklich viel sieht, kotzt du wahrscheinlich, aber
weil du halt keine Drohne dabei hast. Ich kenne das, und tatsächlich muss ich gerade dran denken, das ist, du siehst diese Bilder im Fernsehen und die man auch so aus den Reisebüchern und alles kennt, und du fährst du willst da unbedingt mal hochfahren, dann fährst du dahin, fährst diese Straße hoch. Du siehst aber natürlich gar nicht diese Perspektive, ja, sondern du bist ja nur so auf deiner Straße, und ja, das ist ein schönes Sträßchen und viele Haarnadeln und macht schon Spaß. Aber wie geil das eigentlich aussieht, das kriegst du gar nicht mit, wenn du da quasi Teil davon bist, sondern du musst wirklich gegenüber auf dem anderen Hang stehen oder oben irgendwie auf dem Felsvorsprung und runter gucken, um zu sehen, wow. Also ich will nicht sagen, dass mich der Anstieg enttäuscht hat, aber ich hatte nicht das Erlebnis und dieses Panorama, was man sich vorher vielleicht, ja, aufgrund von Naivität oder mangelnder Reflexion so erhofft hatte, dass man natürlich dieses Panorama gar nicht haben kann, wenn man da unten Teil der Straße ist. Vielleicht hätte ich da vorher drauf kommen können, aber bin ich in dem Fall nicht.
Ja, ich meine, wenn unser ins Alp d'Huez hochfährt, stehen halt auch keine 10.000 besoffenen Holländer am Straßenrand und feuern einen an.
Und das ist auch gut so.
Wenn die da auch so cool von links nach rechts tanzen, wie jetzt bei der Europameisterschaft, fände ich das schon ganz ganz cool. Aber ich muss sagen, tatsächlich, als ich die Marmotte gefahren bin, habe ich in Alp d'Huez auch gar nicht mehr so viel gesehen. Ging eher über Kreuz.
Hast du die Holländer nicht gesehen, die extra für dich getanzt haben?
Oh. Was ich gerne mal machen würde als Event noch, ihr hattet ja schon Events genannt, bei mir wäre es tatsächlich der Grand Fondo am Mont Ventoux. Also in die Provence würde ich sehr gerne mal fahren. Da war ich mal 1999, seither aber nicht mehr. Also das würde ich allgemein mal wieder sehen wollen. Aber vor allen Dingen diesen Grand Fondo Mont Ventoux mit der Bergankunft oben am Ventoux, wo man vorher dann sogar noch durch diese Schlucht gefahren ist. Gorge de la Nesca heißt es, glaube ich. Ne?
Gorge de la Nesca. Genau.
Also das ist eine Sache, die steht auf jeden Fall weit oben auf der Liste.
Ja, und wenn wir bei den Sachen sind, nach dem Motto, es muss eine Herausforderung sein, würde ich dann bei mir noch den Club der Verrückten vom Ventoux irgendwie einwerfen, weil das ja, glaube ich, auch so eine Sache ist. Okay, das ist schon eine deutliche Herausforderung, wo man morgens am Start steht und denkt so, ach komm, lass es doch einfach. Du musst ja nicht, es zwingt dich ja keiner mit der Pistole, dass du jetzt hier da das Ding dreimal hochfährst.
Weil und was macht dann für dich den Reiz aus, das doch machen zu wollen, sogar auf die Bucketlist zu schreiben?
Ja, irgendwie, der Club ist jetzt gar nicht mehr so exklusiv, da sind ja irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Vollidioten aus der Roadbike drauf.
sogar der Herr Krakow.
Schöne Grüße an den Kollegen.
Genau, da gibt es ja einige, die da draufstehen. Nein, Quatsch. Also, aber irgendwie, ja, einfach so, okay, manche Leute fahren den einmal rauf, ich fahre den dreimal an einem Tag rauf. Das ist irgendwie so, wo ich mir denke, okay, das ist dann schon nochmal eine ordentliche Herausforderung und irgendwie, ja, irgendwie, keine Ahnung, was kriegst du da als Urkunde, einen Aufkleber oder was?
Ja. Na, du kriegst so ein Zertifikat, aber es gibt ja drei Varianten. Also das, was du jetzt beschreibst, ist ja nur der kleine Schein des Beklopptseins.
Genau, du kannst ja nur sechsmal machen.
Noch? Du kannst sechsmal hochfahren, dann fährst du quasi jede Auffahrt
doppelt
zweimal.
Verrückt.
Doppelt verrückt, hat ein Freund von mir tatsächlich gemacht. Und es gibt eine mittlere Form des Beklopptseins. Da fährst du quasi die drei Auffahrten und dann noch eine Gravel-Auffahrt. Also es gibt auch eine Schotterstraße, die hochführt. Ich habe mir gedacht, damals die drei Auffahrten, das muss reichen, um als bekloppt durchzugehen. Mhm. Also man kauft mir das, glaube ich, auch ganz gut ab.
Dafür hättest du gar nicht hochfahren müssen.
Das stimmt.
Die Urkunde hätte ich zumindest gerne auf dem T-Shirt. Das wird mir, glaube ich, schon reichen. Mhm. Vor allem dieses T-Shirt darf es dann nicht oben einfach so für jedermann zu kaufen geben, sondern so ein klassisches, das muss man sich verdient haben, T-Shirt. Das wäre ja schon mal, was, dass man das irgendwie nach außen tragen kann, dass man bekloppter ist. Und ich meine, wenn man sich das halt anguckt und denkt, okay, so viele Kilometer und so viele Höhenmeter sind es gar nicht, das kriegst du schon irgendwie hin. Aber ich glaube, wenn du dann wirklich tatsächlich dann da vor Ort bist, dann ist das schon.
Ich glaube, 140 Kilometer waren es und 4.300 Höhenmeter so.
Ja, also das ist dann nicht viel mehr als jetzt ein Marathoner. Des Dolomites, wie man auch immer das Ding ausspricht. Das ist jetzt auch.
Ja, das liegt ziemlich auf einem Niveau, von Höhenmeter und Länge.
Aber ich glaube, Ventoux ist dann, glaube ich, schon nochmal ein bisschen wilder, je nachdem, wie viel Glück man mit dem Wind da oben hat. Ich bin in Eimer gefahren tatsächlich. Weil die klassische Bedouin-Auffahrt, damals, als wir die Route Grand Salat gemacht haben, haben wir am Rückweg noch den Ventoux mit sozusagen abgehakt. Und da war ich schon. Du fährst ja da, wenn dann am Chalet Renard vorbei bist und kommst dann auf diese Hochfläche und siehst ja hinten dann diesen berühmt-berüchtigten Turm und irgendwie bestimmt ist es hinter der nächsten Kurve und dann kommt davon noch, keine Ahnung, 10 oder so, bis du dann tatsächlich oben bist. Das ist dann schon, wenn dann noch Gegenwind gegen dich stehen hast, dann ist das, glaube ich, schon übel, weil das ja sieht ja nicht so steil aus, aber es hat ja schon seine 8%, 9%, 10%, 11% darauf.
Mhm. Also ich habe mich damals, als ich hochgefahren bin, 1999, da habe ich mich an diese Bedouin-Auffahrt tatsächlich nicht rangetraut, sondern ich bin die aus Malocène hochgefahren im Irrglauben, dass die irgendwie einfacher ist. Die hat aber ja nur so Zwischenabschnitte, die so ein bisschen flacher sind, weswegen dann aber die anderen umso steiler werden. Also da habe ich auch ganz, ganz schön gelitten. Also auf der Bucketlist steht dann auch der Gran Fondo Montventoux deshalb, um halt mal von Bedouin auch hochzufahren.
Mhm. Ich fand es von Bedouin aus ein bisschen einfacher. Die Durchschnittssteigung ist zwar die gleiche, aber eben Bedouin ist gleichmäßiger. Du kannst dir irgendwie so deinen Rhythmus einteilen und Malocène ist halt wirklich, du hast dann so einfach mal 3 Kilometer, die ich glaube irgendwie 14% haben zwischendrin. Und ja, manch einer mag das vielleicht, wenn es ein bisschen unrhythmischer ist und man sich zwischendrin erholen kann. Ich habe es immer lieber, wenn es so möglichst gleichmäßig ist. Die dritte Auffahrt von Sault, die ist eigentlich relativ human. Da hast du ganz, ganz lange so 2-3%, weil die hat die wenigsten Höhenmeter, aber die längste Distanz und dadurch ist es eben die einfachste.
Kann man denn sagen, das ist der Mont Ventoux, das Stifter Joch wurde eben schon genannt, auch mal ein Alpe d'Huez hatten wir schon, ein 100er fahren oder so. Sind das so diese Dinger, die gehören auf eine allgemeine Bucketlist?
Würde ich schon sagen, irgendwie. Also ich würde es jetzt nicht, also ein klassischer Gebirgspass irgendwie, also das ist, glaube ich, das muss jetzt nicht sofort der Galibier sein, aber irgendwie so einen namhaften Tourpass mal gefahren sein. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, das ist manchmal so ein bisschen was Widersinniges, wenn man sagt, okay, man ist Rennradfahrer, muss man denn als Rennradfahrer unbedingt Berge hochfahren wollen? Ich meine, weiß ich nicht. Für mich gehört es irgendwie mit dazu, einfach weil es die Herausforderung ist, die größte. Ich meine, gut, klar, lang und flach fahren kann auch ziemlich lang und anstrengend sein, wenn es irgendwie, keine Ahnung, 300 Kilometer sind, aber irgendwie finde ich halt nochmal dieses Berghochfahren nochmal was, was ganz anderes, was irgendwie die Herausforderung auch was Panoramen angeht, was den Rückblick auf das Geleistete, ich weiß, wenn kommst du durch den Serpentino und siehst dann tief unter dir halt das Dorf, wo du losgefahren bist, oder jetzt beim Ventoux, du fährst in Bilder los und siehst dann hinten am Horizont halt diese Kuppe und weißt, okay, da fährst du gleich hoch. Das ist halt schon mal was anderes als, okay, 500 Kilometer am Stück fahren.
Ich würde sogar noch eine Sache auf die Bucketlist setzen, die man auch gefahren sein muss. Ist kein Pass, sondern es ist einfach Kopfsteinpflaster von Paris-Roubaix. Egal, ob es jetzt der Wald von Arenberg ist oder einer von den anderen Sektoren, aber eigentlich fast schon den Wald von Arenberg. Also, ich konnte mir das auch jahrelang nicht vorstellen, da mal drüber zu fahren. Aber ich finde, man muss das mal gemacht haben, um A, dieses Rennen überhaupt zu verstehen und einordnen zu können. Und B, das bringt dir einfach total viel, wenn du mal mit anderen, Eschborn Frankfurt zum Beispiel, über Kopfsteinpflaster fährst. Weil danach ist jedes Kopfsteinpflaster, was es hier in Deutschland gibt, für dich ein Flüsterasphalt. Du fährst einfach drüber, kannst 30 Positionen gut machen, weil alle irgendwie Kopfsteinpflaster und du kannst dann einfach rechts vorbeihämmern. Also man hat da wirklich, zum einen öffnet dir das wirklich die Augen, wie krank dieses Rennen eigentlich ist, und zum anderen kannst du aber auch selber da total von profitieren.
Ja, das mag auf eine Bucketlist gehören. Also ich habe von diesem...
Aber nicht auf deinem.
Also von dem Geraffel, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wie hart das ist, auch ohne es mal physisch gesehen zu haben, aber mir macht halt einfach Sorgen, beziehungsweise einen Kopf. Berghoch kannst du sagen, okay, du kannst nicht mehr, du fährst langsamer, kommst halt langsamer berghoch oder machst halt mal eine Pause und dann erholst dich wieder und dann gehen die nächsten 200 Höhenmeter wieder oder was weiß ich was. Das funktioniert aber im Wald von Arenberg nicht. Langsamer fahren ist keine Alternative, durch stehen bleiben wird es auch nicht weniger. Also da musst du ja drüber irgendwie und dann irgendwie nebenan in der Grasnarbe vorbeifahren, ist ja dann auch nicht. Also wenn du dann schon da bist, dann musst du ja Mützenmang über den, also wirklich die Hardcore-Variante mitnehmen, weil sonst zählt es ja nicht. Ich bin halt doch in Arenberg gefahren, richtig. Ich bin nebenan durchs Gras gefahren. Dann musst du ja schon die
mit dem Gravelbike.
Ja, mit 45er Reifen und Federung vorne hinten. Also dann kannst du es auch lassen. Also da musst du ja schon die ganz Hardcore-Dröhnung geben. Ich meine, weiß ja nicht, wie lange das dauert, wenn du da mit 30, 25 irgendwie drüber fährst, aber ich glaube, das kommt dir sehr lang vor.
Aber Paris-Roubaix-Challenge, das Jedermann-Rennen, bin ich ja letztes Jahr gefahren und tatsächlich ist das auch, ich will jetzt nicht sagen auf meiner Bucketlist, aber das ist auch so ein Ding, was ich nochmal machen möchte. Jetzt nicht irgendwie, oh, ich muss jetzt sofort da wieder hin, aber da habe ich mir auch so gesagt, das habe ich nicht zum letzten Mal gemacht. Also die Faszination ist da schon.
Aber ist vielleicht das auch eine Frage zum Thema Bucketlist, muss eine Bucketlist innerhalb einer bestimmten Zeit auch mal abgearbeitet sein und neu gefüllt werden, weil sonst droht man ja quasi Gefahr zu laufen, dass man halt da irgendwelche Sachen draufstehen hat, aber man schiebt die dann immer vor sich her und man macht es nie. Und also würdet ihr sagen, das muss halt einfach, was da draufsteht, das muss jetzt dann aber auch in 5 Jahren irgendwie mal.
Nee, ich finde Bucketlisten
gehandelt werden.
Bucketlisten sind für mich im Flow, die ändern sich, da verschiebt sich Sachen, da ändern sich Herausforderungen, auch Schwerpunkte und Möglichkeiten. Ich meine, klar, jeder hat so seine Träume, wo er unbedingt mal irgendwann hin möchte, wenn sich die Chance ergibt. Aber ich würde da jetzt keinen starren Zeitplan mir dran setzen und sage, das muss jetzt innerhalb von 5 Jahren passiert sein, sondern da muss man, glaube ich, echt so gucken, wann sich eine Chance ergibt, dass man irgendwie sagt, okay, dann hier habe ich mal ein Zeitfenster, wo ich sage, okay, dann schmeiße ich halt mal das Rad irgendwie ins Auto und fahre nach in die Provence oder fahre in die Alpen oder und fahre halt einfach mal nach Alpe d'Huez, auch wenn es irgendwie 10 vernünftige Gründe gibt, die gerade dagegen sprechen, warum man das jetzt besser gerade nicht macht, weil du ja eigentlich ganz dringend noch den Keller aufräumen musst und schon immer mal irgendwie nochmal, keine Ahnung, ja, kennt ja jeder, irgendwie sinnvollere Sachen zu tun, als irgendwo hinzufahren zum Radfahren, gibt es ja eigentlich immer. Also jetzt mal...
Was?
Allgemein sinnvoller. oder aus Sicht anderer sinnvoller, also anderer Familienmitglieder beispielsweise, die sagen, müssen wir mal dringend noch das machen und das machen. Deswegen, wenn sich da die Chance ergibt.
Ich glaube, bei mir ist so, ich glaube, ich habe das für mich nie so mit einem Zeitrahmen definiert, aber ich glaube, von meinem inneren Auge sind das so Sachen, die man so innerhalb der nächsten 5 Jahre, würde ich mal so grob abstecken. Aber bei mir, was zum Beispiel auch noch auf der eigentlich ziemlich weit oben steht, was ich unbedingt mal machen möchte, ist Unbound Gravel fahren. Also was ja früher Dirty Kenza hieß, dieses 320 Kilometer Gravel-Rennen in den
200
USA.
Meilen.
Schotter. 200 Meilen. Und das ist halt auch wieder so dieses, da hängt halt super viel Logistik dran. Du musst da hinfliegen, Rad irgendwie mitnehmen. Das verbindet man ja am besten irgendwie mit einem USA-Urlaub. Und da musst du dann natürlich auch den Rest der Familie irgendwie mit ins Boot holen, weil einfach mehr dranhängt. Aber das wäre zum Beispiel so ein Ding, möchte ich unbedingt mal machen, auch wenn Paul Foster in unserer nächsten Gravelbike-Ausgabe sagt, ist völlig überbewertet. aber das würde ich gern selbst, diese Bewertung würde ich gern selbst vornehmen wollen, ob das überbewertet ist. Und wahrscheinlich werde ich es verfluchen, weil ich glaube, 300 Kilometer Gravel, das ist, glaube ich, richtig, richtig scheiße. Aber es ist einfach eine krasse Herausforderung. Und ja, das habe ich so für mich so in den nächsten 5 Jahren sehe ich das, dass ich da mal an den Start gehe und das auch finische.
Das ist eine Faszination, die ich persönlich jetzt nicht so teilen kann, aber das ist ja halt auch ein Aspekt von einer Bucketliste, dass sie zutiefst individuell und zutiefst persönlich ist.
Ja, und Stichwort überbewertet. Ich meine, das ist ja halt auch so, okay, der eine sagt hier, keine Ahnung, IPS ist überbewertet, der andere sagt, Stiftsejoch ist überbewertet, weil halt jetzt, ich meine, wir haben aktuell in Ausgabe ja unsere große Geschichte zum Mythos Delvio und es gibt halt auch Stimmen, unter anderem hatte ich kurzzeitig, als ich es gelesen habe, den Reflex mal ein ich hasse den Stelvio Text zu schreiben, wegen du fährst da hoch und wirst von auf 20 Kilometern von 200 Motorrädern, 50 Wohnmobilen überholt. Oben ist irgendwie ein Rummelplatz mit, keine Ahnung, Massen an Menschen und du bist quasi, wenn du jetzt nicht zu irgendwelchen gottlosen Zeiten da hochfährst, nie allein und hast irgendwie bergunter, hängst irgendwie hinter einem Wohnmobil und Konzertrollen und dann kommen irgendwelche Beknackten entgegen und was weiß ich was. Also dass da jetzt nicht so dieses ich allein in der Natur Erlebnis, sondern es ist halt schon, ja, halt eine Touri-Straße letzten Endes. Und da kann man auch sagen, ja, okay, das ist überbewertet. Fahr doch lieber in Gavia oder so oder was weiß ich was. Auch wenn man sagt, okay, natürlich ist es geil, natürlich hast du Ausblicke und diese Kehren, das ist schon auch irgendwie geil. Aber dann stehst du oben am Souvenirstand und kaufst dir dein Chimacopi-Trikot oder so.
Und deswegen, liebe Kinder, hat Christian Brugger nicht das Vorwort für dieses Buch geschrieben.
Ja, also Nein. Du hast natürlich einerseits recht, andererseits gibt es ja so viele Möglichkeiten, dem dann auch irgendwo zu entfliehen. Also gerade indem du dann doch eben zu den gottlosen Zeiten fährst, wie du sie genannt hast. Aber das ist ja auch eine totale Faszination. Ich bin da
ja, klar,
extrem am frühen Morgen mal gewesen, als die Straße quasi so, also als die ganze Natur da erstmal erwacht ist und da war kein einziges Motorrad. Und das war natürlich total faszinierend. Ich bin da mal spät abends dann in der Dämmerung oben angekommen, war wo wirklich so gefühlt hinter uns dann auch die Gehsteige, die Bordsteine dann hochgeklappt wurden und Feierabend war. Und also ich bin da dann schon im Rennen hochgefahren, was auch eine ganz eigene Faszination hat oder im Radmarathon halt. Und ja, das ist klar, ich bin da auch schon an einem August-Ferientag hochgefahren um die Mittagszeit und das war jetzt nicht das allergeilste Erlebnis, weil ich da nicht ganz alleine war. Aber ja.
Ja, ich glaube, wenn ich da nochmal wäre, würde ich tatsächlich so die Auffahrt wirklich am frühen Morgen nehmen und sagen, okay, dann oben zum Sonnenaufgang oben am Stiftsejoch, glaube ich, das wäre, glaube ich, schon, wo ich sagen würde, das wäre Stichwort Bucketliste, würde das bekannte Vorhandene einfach nochmal ein bisschen aufwerten. Sagen, okay, du fährst halt dann morgens um, keine Ahnung, wann es im Sommer, wenn Stiftsejoch auf ist, Sonnenaufgang um 5, keine Ahnung, also sprich, du fährst um, ja, also 4 fährst du dann los. oder ein bisschen früher, keine Ahnung, und hast dann mal ein bisschen was für dich allein. Und dann hast du natürlich den Vorteil, du kannst im Hellen runterfahren. Und dieses Abends ist wahrscheinlich auch geil, aber dann in der Nacht runterzufahren, ist, glaube ich, dann auch nicht ganz so spaßig.
Mhm. Moritz, ich habe auf deiner Bucketlist noch einen Punkt gesehen, der hängt ja gar nicht so sehr von dir selber ab, sondern auch von anderen. Du willst deine Kinder fürs Radfahren begeistern.
Ja, das habe ich tatsächlich aufgeschrieben, weil ich, ja, also das ist halt einfach so eine Vorstellung, wenn man mal so alt ist wie ich, dann denkt man ja schon darüber nach, was für Spuren man hinterlässt. Nee, aber also im Ernst, ich fände das mega, wenn man die eigene Begeisterung, die man so empfindet, wenn man die halt auch weitergeben könnte. Und ein Stück weit probieren wir das ja Monat für Monat mit unserem Heft oder mit unserer Arbeit, auch die Leute so ein bisschen allgemein so zum Schwelgen zu animieren oder zu informieren, Szene-Interviews, keine Ahnung, Hintergrundberichte und auch Technikfaszination, also machen wir das ja sowieso, aber das konkret dann nochmal für die eigenen Kinder irgendwie zu machen, die aufs Fahrrad zu locken, wobei ich natürlich mit dem Verkehr, bin ich mir auch manchmal gar nicht so sicher, ob ich das eigentlich will, aber ich weiß nicht, wenn die jetzt, wir haben es jetzt häufiger schon drüber gesprochen, aber in der aktuellen Ausgabe ist ja nun mal das Stifter Joch sehr prominent und da haben wir ja ein Aufmacherfoto, wo man diese Auffahrt von Prat aus, diese berühmten 48 Kehren, wo man die letzten, keine Ahnung, 25 Kehren oder so auf einem Foto sehen kann. Und als die Kinder da jetzt das gesehen haben und gesagt haben, boah, das ist ja krass, das sieht irgendwie cool aus. Das hat mich total gefreut. Und dann denke ich ja auch, okay, wenn man es irgendwie schafft, die Begeisterung weiter zu tragen, dann fände ich das total schön, weil da hängen dann ja quasi noch ganz viele andere Dinge dran. Also nämlich ganz viele Erlebnisse mit den Kindern auf dem Fahrrad. Also dann kann man ja Sachen, die auf der Bucketlist stehen, dann noch mit denen zusammen machen und vielleicht auch ganz mega klein anfangen. Vielleicht einfach nur, keine Ahnung.
Zweimal im Mont Ventoux.
Ja, das wäre zur Zeit wahrscheinlich noch sehr, sehr schwierig, aber ich weiß nicht, einfach mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, ein paar Sachen im Rucksack dabei haben, irgendwo übernachten und am nächsten Tag wieder zurückfahren oder so. Das ist für die ja schon das totale Erlebnis gerade und das muss gar nicht weit weg sein. Das kann halt direkt eigentlich von der eigenen Haustür aus losgehen. Und das steht auf jeden Fall auf meiner Bucketlist drauf, wenn es geht, das Feuer weiterzugeben.
Ich meine, wenn man Kinder hat und sich dann vorstellt, okay, noch, keine Ahnung, 5, 6, 8, 10 Jahre oder so, dann kannst du mit denen dann tatsächlich auch mal wirklich, dann ist es nicht mehr der 10 Kilometer Ausflug zur Eisdiele, wenn es hochkommt, sondern okay, dann kannst du mit denen mal tatsächlich irgendwie mal so eine Alpentour machen, wie ich sie damals halt mit meinem Vater und meinem Bruder gemacht habe und sagen, okay, dann machst du das halt mal mit deinen Jungs, dann bist du halt der, auf den am Ende alle warten müssen, weil deine Jungs halt dann mit ihrer Jugend da hochfliegen und du bist halt dann der alte Sack, der sich irgendwie da mühsam hochkämpft. Aber das ist natürlich schon auch eine Vorstellung, die man da tatsächlich auch hat und sagt, okay, das ist schon irgendwie ganz geil einfach. Also wenn man dann tatsächlich mal so weit kommt, dass man freiwillig einen Berg hochfährt, wo man auch außen drum herum fahren könnte. Ich meine, da fängt es ja schon an. Also da sind wir auch noch lange nicht, dass man sagt, okay, wir können hier den Berg hochfahren. Papa, warum? Weil er da ist.
Das hatten wir tatsächlich auch kürzlich mal, als wir irgendwie nur so einen ganz kleinen Abschnitt gefahren sind, irgendwo hier in der Umgebung, weil wir da halt hinfahren mussten, weil wir irgendein Ziel hatten. Und mein Ältester, der ist 9, der sagte dann, naja, das, ich verstehe das nicht. Verstehe das nicht. Das machst du freiwillig und das macht dir Spaß. Aber ja, ich habe auch nicht mit 9 angefangen. Von daher vielleicht, wenn man das steter Tropfen hüllt den Stein, vielleicht überträgt sich das ja irgendwann mal. Habt ihr noch Sachen auf eurer Liste, wo ihr sagt, das ist auf jeden Fall bis jetzt noch nicht genannt und das ist aber sehr wichtig?
Ich hätte ja bei mir noch die Schweizer Alpenpässe, die noch so ein weißer Fleck bei mir sind, so Splügen, Furka, Grimsel, das ganze Gedöns darum. Das ist so, würde ich auch schrecklich gerne mal hin, weil das, glaube ich, auch so landschaftlich extrem reizvoll ist. Ist halt Schweiz als Reiseziel, macht den ganzen Spaß nochmal ein bisschen teurer. Aber ich habe mir das früher, als ich noch in Mannheim gewohnt habe und tatsächlich hier in die Redaktion nach Stuttgart bzw. Leonberg gependelt bin, da hielt dann auch immer der Intercity nach Chur und dachte so, eines Tages steigst du halt mal in den falschen Zug und fährst mit dem Rad nach Chur und guckst halt dann, wo du von da aus mit dem Rad hinkommst, Aber das fand ich immer extrem reizvoll. Okay, du hast eine Direktverbindung, wo du in den Zug steigen kannst, packst das Rad irgendwie ein oder was weiß ich was und fährst dahin und dann bist du in der Schweiz und dann guckst du halt mal. Also das ist so die Möglichkeit, Radverbindungen relativ gut erreichbar zu haben und dann da einfach mal hinzufahren. Das fand ich irgendwie mega.
Ist natürlich die Frage, ne? Juckelst du bis in die Pyrenäen, wo es vor Ort vielleicht günstiger ist als in der Schweiz, hast aber dafür die höheren Reisekosten. Also der Vorteil von der Schweiz ist ja, dass es jetzt nicht so super weit weg ist, je nachdem, wo man in Deutschland wohnt. Aber gerade so für uns im Südwestdeutschen Raum
sind eigentlich die nächstgelegenen Pässe.
War man schon mal in Albula, bin ich auch schon vor ein paar Jahren gefahren und der ist halt auch mega schön. Da würde ich auch schrecklich gerne nochmal hin, weil es auch einer von diesen echt schönsten Pässen überhaupt ist, meiner Meinung nach. Und dann, ja, da einfach nochmal hinzukommen, also gehört zu den Sachen, wie gesagt, wenn du mal irgendwie ein langes Wochenende reicht ja im Prinzip, weil du hast eine Anfahrt von je nachdem halt mal Tag kommst du eigentlich fast von überall hin. Wenn du Glück hast, einen halben und dann halt ein bisschen radeln und dann wieder heimfahren. Ist ja eigentlich gar nicht so ein Aufwand, wenn man muss es halt dann einfach mal machen.
Aber das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt auch bei so einer Bucketlist, dieses man muss es halt auch einfach mal machen. Und man darf nicht immer sagen, es muss jetzt alles perfekt sein und es muss alles, die Form muss perfekt stimmen, das Material muss stimmen.
Halbes Jahr darauf vorbereitet, auf
alles, irgendwas. Ja, genau, alles ist frisch gewaschen und der Mond steht im rechten Winkel zur Uranus und weiß ich nicht, sondern halt einfach sagen, jetzt geht's los und es wird halt einfach gemacht.
Ja, aber manchmal geben sich also so kurzfristig irgendwie so ein Fenster, weil keine Ahnung, irgendwie langes Wochenende und was weiß ich was. Und man ist kurz mal verzichtbar oder so und dann sagt man, okay, dann machst du das jetzt halt einfach mal
auf dem Weg. Wenn sich das Zeitfenster öffnet, Erik, letzte Chance, was ist dein letzter Punkt, der auf jeden Fall gemacht werden müsste?
Zeit ist ein gutes Stichwort, aber Zeitfenster, das ist ein fester Termin, und zwar King of the Lake. Weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist ein Zeitfahren rund um den Attersee in Österreich. Ich glaube, 45 Kilometer ist die offizielle Angabe. Und das ist irgendwie so, glaube ich, das, also, lass mich gern korrigieren, auch von unseren Hörerinnen und Hörern, aber so das größte Zeitfahr-Event. Und ich hatte früher mal, als ich noch mehr Rennen gefahren bin, immer so ein Zeitfahr-Fabel. Also ich finde diese Disziplin einfach total cool und hätte da mal Bock, da einfach mal in den Start zu gehen und mal zu gucken, ob man es schaffen würde. Ich weiß nicht, ja, unter einer Stunde ist wahrscheinlich, also wahrscheinlich schon hart, 45er Schnitt auf die Distanz. Aber
wie schlecht
so,
das ist.
Ja, wie es schlecht ist. aber da hätte ich auch irgendwie mal Lust, so, also generell irgendwie mal wieder Zeitfahren zu machen, aber so richtig mit Zeitfahrmaterial und allem. Also klar, mit dem Rennrad kann man das ja auch machen, aber da wirklich so mit Zeitfahrauflieger, Einteiler, Helm, Scheibenrad hinten drin und dann einfach mal die vier vorne stehen lassen auf dem Tacho.
Das sind zwei Sachen, die mich jetzt so eigentlich überhaupt nicht reißen. Ich bin zwar, glaube ich, von der Statur eher ein Zeitfahrer als ein Bergfloh. Trotzdem fahre ich lieber Berg, aber so, dass ich jetzt extra zu einem Zeitfahren mit irgendwie, was eine Stunde geht, fahren würde, das reizt mich genau.
Gibt ja auch Bergzeitfahren.
Ja, das noch eher, aber also ein flaches Zeitfahren, das reizt mich genauso wenig wie irgendwelche Kriteriumsrennen, wo man dann hier irgendwie, keine Ahnung, eine 2,5 Kilometer Runde dann 250 Mal fährt oder so.
Hat auch seinen Reiz.
Ja, aber würde ich im Leben nicht an den Start gehen. Dafür wäre mir echt die Zeit zu schade. Und das Zweite, du fährst jetzt zum Nürburgring, 24-Stunden-Rennen, gehört auch zu den Dingen, die mich echt...
Mit denen man dich jagen kann.
Nee.
Und du kommst aus der
Eifel.
Ja,
aber es reizt mich halt echt null irgendwie. Also das ist so... Ja, mein Nordschleife ist jetzt nicht kurz. Also das sind jetzt nicht 2,5 Kilometer, sondern glaube ich 25, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sonst würde ich zwangsausgebürgert aus der Eifel, wenn ich nicht weiß, wie lange die Nordschleife ist. Aber durch die Nacht irgendwie Runden fahren irgendwie auf so einer Rennstrecke, die 10 Meter breit ist, also das ist für mich so, nee.
Ah, ich glaube, das kann schon seine Faszination haben, gerade auch, da sind ja mit Sicherheit auch Momente, die ja allgemein auch viele Punkte, die man so, die typischen Punkte, die man auf einer Bucketlist haben, auch ausmachen halt. Irgendwie so die totale Erschöpfung, das vielleicht auch das Zweifeln, schaffe ich das jetzt? Und dann aber auch irgendwie die zweite Luft oder völlig unerwartet irgendwie so ein Sonnenaufgang, wo du einfach geflasht bist. Vielleicht aber auch irgendwie so ein mieser Regenschauer, wo du dann hinterher denkst, boah ey, da war ich aber echt am Ende oder so. Also Das sind ja diese Sachen, die auch das Salz dann in der Suppe sind irgendwie. Und ich weiß nicht, ich wache jetzt auch nicht nachts auf und denke, boah, schon wieder vom 24-Stunden-Rennen geträumt. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch für viele durchaus eine Faszination ist.
Das ist ja dieses ganze Erlebnis drumherum, dass du da an der Rennstrecke eben zeltest und dann mit deinem Team irgendwie in so einem Einzelzeitfahrmodus staffelmäßig dich dann immer wieder abwechselst. Also ich mache das jetzt im Viererteam. Ich habe das 2014 zum ersten und bislang einzigen Mal gemacht, auch damals im Viererteam. Und die Erinnerung, die mir von damals hängen geblieben ist, ich hatte die Runde, die so 4.30 Uhr, 5 Uhr morgens war und da ging so die Sonne über der Eifel auf und das ist so ein Moment, der hat sich irgendwie eingebrannt und ich hoffe jetzt, dass ich das am Wochenende, jetzt wo wir hier gerade sprechen, am Wochenende wieder so einen Moment haben werde, aber die Wettervorhersage ist derzeit irgendwas mit Regen in der Nacht.
Nachts im Regen mit 100 Fuchsröhre runter ist dann wahrscheinlich auch so.
Das Gute ist, du siehst den Regen ja nicht im Dunkeln.
Ja, das ist aber tatsächlich auch, also haben wir jetzt, glaube ich, gerade in den letzten Minuten nochmal gesehen, wie unterschiedlich dieses Bucketlist-Thema auch interpretiert werden kann und nach ganz eigenen Interessen und Vorlieben und richtig oder falsch gibt es halt auch einfach nicht. Uns würde aber mal...
Ja? Und vielleicht haben wir ja mit unseren Punkten, die wir gerade so und unseren Events dem einen oder anderen doch noch das ein oder andere auf die Liste gerade geschrieben.
Ja, oder auch manche Sachen vielleicht nicht genannt, die euch aber ganz wichtig sind. Und deswegen schreibt uns das gerne mal an podcast@roadbike.de, welche Bucketlist-Punkte wir vergessen haben oder welche ganz oben bei euch auf der Liste stehen. An dieser Stelle nochmal die Erinnerung, sollte da das Stifter Joch stehen, dann sei euch nochmal die aktuelle Ausgabe empfohlen, die ein Stifter Joch Special beinhaltet. Und ich sag auf jeden Fall vielen Dank an Erik und Christian, meine Redakteurskollegen, die mit mir gerade in der Vergangenheit geschwelgt haben, aber auch in Träumen geschwelgt haben, wo man alles mal hin will. Und vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Eine herzliche Einladung, wieder reinzuhören in 14 Tagen, wenn wir uns wieder melden. Und ja, bis dahin, alles Gute, bleibt sturzfrei und gesund. Bis bald, euer Roadbike-Team. Ciao.
Ja, ciao.
Macht's gut. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.